Geheimkonferenz in Tirol. Das Spinnennetz der Eliten aus Politik, Finanz und Wirtschaft. Gericht urteilt. ZDF verbreitet Meinung, keine Fakten. Und Medikamente jetzt häufigste Todesursache. Psychopharmaka auf Platz 3. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. In Europa wächst der Widerstand gegen die globalistische Agenda aus Brüssel. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen reagiert mit immer neuen Ideen zur Überwachung und Kontrolle im Inneren. Diskutiert werden unter anderem eine Chatkontrolle und die Einschränkung sozialer Medien. Für die Umsetzung solcher Pläne braucht Brüssel jedoch mächtige Verbündete in Politik, Wirtschaft und Technologie. Einer, der beides verbindet, ist der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er leitet inzwischen das israelische Cybersicherheitsunternehmen Dream Security, das eng mit dem Weltwirtschaftsforum kooperiert und seit kurzem auch einen Sitz in Wien hat. Nun zeigt ein Geheimtreffen in Tirol, dass Kurz längst wieder hinter den Kulissen der Macht aktiv ist. Vor 3 Wochen lud er eine exklusive Runde nach Seefeld in Tirol zu einem Treffen, das Beobachter bereits als mögliche Neuauflage der Bilderberg-Konferenz deuten. In einem Luxushotel in Seefeld traf sich eine handverlesene Elite auf Einladung von Sebastian Kurz und Karl Theodor zu Gutenberg. Rund 80 Gäste kamen, darunter Minister aus Griechenland und der Türkei, Politiker und Investoren aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch Tech-Milliardäre wie der frühere Google-Chef Eric Schmidt und Shalev Hulio, Erfinder der Spionagesoftware Pegasus und aktueller Geschäftspartner von Kurz. Offiziell ging es 4 Tage lang um künstliche Intelligenz, Geopolitik und sogenannte Dual-Use-Technologien, also Entwicklungen, die zivil und militärisch zugleich genutzt werden. Bekannt wurde das Treffen erst durch einen Bericht des Magazins Profil. Obwohl laut dem Sprecher von Kurz keine Verschwiegenheitsklausel bestand, verweigern bislang alle Beteiligten jegliche Auskunft. Einzige Ausnahme: das griechische Verteidigungsministerium, das vorab die Teilnahme seines Ministers Nikos Dendias angekündigt hatte. Brisant ist das Treffen vor allem deshalb, weil KI und Cyberanwendungen zentrale Bausteine der EU-Überwachungsagenda sein könnten. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hatte bereits im Juli auf die mögliche Rolle von Sebastian Kurz beim Aufbau einer europäischen Variante der Spionagesoftware Palantir hingewiesen.
Kurz ist einerseits politisch in der EU bestens vernetzt und arbeitet auch für Peter Thiel. Die Alarmglocken sollten also schrillen, weil über Kurz Dream Security sowohl auf Know-how und Technologie aus Israel wie auch aus den USA, sprich Palantir, zurückgegriffen werden kann. Also zur Verdeutlichung, Kurz hat beste Kontakte in die USA zu Peter Thiel und zu Palantir und mit 2 Freunden aus Israel hat er sein Unternehmen in Tel Aviv gegründet. Einer davon ist der Entwickler von Pegasus, einer tödlichen Geheimdienst- und Spionagesoftware, wozu wir noch kommen werden. Kurz kann Know-how aus Israel und den USA nutzen. Das könnte tatsächlich die Überwachungslösung für die EU sein, denn in Europa fehlen offenbar noch die nötigen Technologien für die Totalüberwachung. Zur Erinnerung, Kurz hat sich schon in der Corona-Zeit als eifriger Erfüllungsgehilfe der Globalisten erwiesen. Nach seinen regelmäßigen Telefonaten mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu hat er in Europa den Takt für Maßnahmen wie etwa Lockdowns oder Impfpflicht vorgegeben. Deutschland etwa zog dann kurz später nach. Auch beim Verwerfen der Impfpflicht war es dann so.
Dass es in Seefeld nicht um ein bloßes Gesellschaftstreffen ging, zeigt die Teilnahme mehrerer aktiver Politiker. auch aus Deutschland und Österreich. Darunter Alexander Pröll, ÖVP-Staatssekretär für Digitalisierung und zentraler Mann hinter der ID Austria, der geplanten digitalen Identität für alle Bürger. In einer Presseaussendung vom August sagte Pröll wörtlich: Bis 2030 wollen wir alle 9 Millionen Menschen im Land mit einer digitalen Identität ausstatten. Kritiker sehen darin eine entscheidende Voraussetzung für die geplante EU-Überwachungsarchitektur, etwa zur Kontrolle sozialer Medien oder persönlicher Daten. Pröll ließ über eine Sprecherin mitteilen, er habe als Privatperson an dem Treffen teilgenommen. Das Magazin Profil berichtet außerdem über die Teilnahme einer deutschen Ministerin, nennt jedoch keinen Namen. Auf eins fragte daher bei mehreren Regierungsmitgliedern nach. Darunter Wirtschaftsministerin Reiche, Bauministerin Huberts, Arbeitsministerin Baas und Justizministerin Hubig. Alle dementierten. Von CSU-Forschungsministerin Dorothee Bär lag bis Redaktionsschluss keine Antwort vor. Wie es Sebastian Kurz in den letzten Jahren gelungen ist, ein einflussreiches internationales Netzwerk aufzubauen, hat FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bereits im Juli bei Auf1 erklärt.
Ja, man sieht ganz klar, dass es offenkundig ein Globalisten-Netzwerk gibt, wo halt das Who is Who der Politik mit dabei ist. Eine Visitenkarte des ehemaligen Bundeskanzlers ist da sicherlich nicht nachteilig. Und man muss ja auch schauen, was Sebastian Kurz gemacht hat, während er noch aktiv in der Politik war. Er hat sich genau mit diesen Herrschaften getroffen, auf allen Ebenen, bei allen Möglichkeiten. Und auch in der Zeit, als er kurz nicht Bundeskanzler war, hat er die Gelegenheit genutzt, um nach Silicon Valley zu fahren, dort entsprechend seine Fühler auszusprechen für spätere Unternehmensbeteiligungen und Sonstiges. Also im Prinzip sieht man, dass in diesem Netzwerk jeder mit jedem was zu tun hat und dass es in der Regel immer die Parteien sind, die Systemparteien, die hier zusammenhalten und sich gegenseitig die Bälle zuschieben. Da ist Sebastian Kurz ein fixer Bestandteil mit dabei und das muss man eben auch so sehen. Das heißt also, Österreich war für Sebastian Kurz genau nur ein Sprungbrett für internationale Wirtschaftsbeziehungen und am Ende des Tages natürlich auch dafür, um für die Globalisten zu arbeiten.
Der zweite Gastgeber der Geheimkonferenz in Tirol war Karl Theodor zu Guttenberg. Vielen noch bekannt als früherer deutscher Verteidigungsminister. Einst galt er als Hoffnungsträger der CSU und als Garant für eine streng transatlantische Ausrichtung Berlins. Hier sehen Sie Bilder aus dem Jahr 2011. Wenige Monate vor seinem Rücktritt wegen einer Plagiatsaffäre. Nach seinem Abgang aus Berlin und einem kompletten Imagewechsel wechselte Guttenberg zur US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, kurz CSIS. Diese Organisation gilt als Sammelbecken jener, die an der Rolle der USA als einziger Weltmacht festhalten, inklusive ihrer militärischen Vorherrschaft. Zu ihren prominenten Vertretern zählten Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski. In den letzten Jahren agierte Guttenberg wieder verstärkt hinter den Kulissen des politischen Berlins, als Berater, Netzwerker und Strippenzieher. Beobachter werten das Treffen in Tirol vor diesem Hintergrund als diskrete Vernetzungsrunde globalistischer Akteure, vergleichbar mit der ursprünglichen Bilderberg-Konferenz. Ein weiteres Signal dafür, dass sich transatlantische Strategien derzeit immer stärker in Richtung EU verlagern. Ob in Davos oder Tirol. Auf1 ist den Globalisten stets auf der Spur. Wir decken auf, was hinter verschlossenen Türen geplant wird. In diesem Fall etwa die drohende Totalüberwachung der Bürger. Tragen auch Sie zu investigativer Berichterstattung bei, etwa durch einen Einkauf im Auf1-Shop. Ein mutmaßlicher Versuch einer Kindesentführung sorgt derzeit in Wien-Liesing für Aufregung. Laut einem Bericht aus sozialen Medien wurden am Sonntag gegen 17 Uhr 2 10-jährige Kinder in der Nähe einer Bushaltestelle von einem weißen Lieferwagen verfolgt. 3 Männer im Wagen hätten versucht, die Kinder anzusprechen und in das Fahrzeug zu locken. Als sich einer der Verdächtigen näherte und die Kinder im Laufschritt verfolgte, schrien diese lautstark um Hilfe. Erst durch das eingreifende Verhalten eines Passanten, der die Rufe hörte, konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihren Wagen. Die Kinder beschrieben die Männer als südländisch bzw. indisch aussehend. Gegenüber auf 1 hat die Polizei den Vorfall nun bestätigt. Wörtlich heißt es, es gibt jetzt vor allem im Zuge des Schulweges eine erhöhte Streifentätigkeit in diesen Bereichen. Konkrete Hinweise auf Verdächtige oder ein Kennzeichen gibt es nicht. Laut den Schilderungen in sozialen Medien soll das nicht der erste derartige Vorfall in Liesing gewesen sein. Die Polizei bestätigte gegenüber auf 1 tatsächlich einen weiteren ähnlichen Fall am 1. Oktober. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Der Skandal um politische Indoktrination in einem Bremer Kindergarten hat nun erste politische Konsequenzen. In der Einrichtung im Stadtteil Findorf waren Aufkleber mit der Aufschrift Kitas gegen rechts angebracht worden. Und das mit ausdrücklicher Billigung der Leitung. Die Fraktion von Bündnis Deutschland in der bremischen Bürgerschaft, dem Landtag, kündigte gegenüber auf 1 eine schriftliche Anfrage an den rot-grünen-roten Senat an. Gleichzeitig erhob die bildungspolitische Sprecherin Julia Tiedemann schwere Vorwürfe. Zitat, hier wird das verfassungsrechtlich geschützte Elternrecht auf Erziehung klar beschnitten. Zugleich, so Tiedemann weiter, trage dieses Verhalten zur Spaltung der Gesellschaft bei. Nach Angaben der Partei sei dies derzeit der einzige bekannte Fall in Bremen. Die Rolle der Politik bleibt unterdessen unklar. Die zuständige Senatsverwaltung für Bildung ließ eine Anfrage von auf 1 unbeantwortet. Dabei ist auffällig, der verantwortliche SPD-Senator Mark Rackles ist Mitglied mehrerer linker NGOs, darunter ATTAC und Sea-Watch. Die deutsche Wirtschaft steckt weiter tief in der Krise. Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts liegt das erwartete Wachstum in diesem Jahr bei gerade einmal 0,2%. Also praktisch Stillstand. Auch der deutsche Mittelstandsindex zeigt für den Oktober ein flächendeckendes Minus in fast allen Branchen. Besonders schlimm trifft es das Saarland mit einem Umsatzrückgang von 6,3%. Aber auch frühere Wirtschaftsmotoren wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verzeichnen Einbußen von 3 bis 4,5%. Doch während die Unternehmen ächzen, verzeichnet der Staat ein sattes Plus. Der Arbeitskreis Steuerschätzung erwartet bis 2029 rund 100 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen als bisher angenommen. Bei günstigem Verlauf könnten es sogar 120 Milliarden werden. Doch Steuerentlastungen für Bürger oder Betriebe soll es nicht geben. Das Finanzministerium sieht dafür trotz des Geldsegens keinen Spielraum. Und was sagen die Menschen, die all dies bezahlen müssen? Leiden sie unter der Steuerlast? Und wissen sie überhaupt, wofür der Staat ihr Geld ausgibt? Auf 1 Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Ja, ich weiß nicht, das kommt zwar in den Topf, aber ich weiß nicht, wo das überall hinkommt, weil, keine Ahnung, es wird alles teurer, aber man hat nichts davon. Es wird ja alles erhöht, Strom, alles. Mhm. Also, wir wissen schon selber nicht mehr, was wir jetzt so machen sollen.
Ich finde es einfach unmöglich, dass so viele Steuern erhoben werden und vor allen Dingen immer von denen, die es sich nicht leisten können, noch Steuern zu zahlen.
Dass die Steuern letztendlich woanders herkommen, nicht wahr? Das ist sehr logisch. Ja, letztendlich von den Bürgern halt. Ja, letztendlich wird die Wirtschaft weiterhin abwandern in Länder, wo der Arbeitsmarkt letztendlich bessere Chancen bietet. Ob es nun letztendlich Osteuropa ist oder Asien oder das wird nicht aufzuhalten sein.
Kann ich Ihnen sagen, woher es kommt? Das ist einfach Handwerk, die noch ein bisschen arbeiten. Die bringen Steuern. Die müssen ja auch Steuern zahlen. Sicher bei uns. Wir sind selbstständig und das Finanzamt kommt jeden Monat. Mhm. Aber die großen Firmen sind ja alle ausgescored. Die leben irgendwo auf diesem Planeten. Die zahlen keinen Euro. Es kommt nur von den kleinen Leuten und auch von den Rentnern.
Haben Sie selber jetzt schon als Unternehmerin mitbekommen, dass Sie jetzt mehr zahlen müssen, Steuern, Krankenkasse oder irgendwie dergleichen?
Krankenkasse ist stetig gestiegen. Steuern tun wir so einteilen, dass wir nicht ganz so viel bezahlen müssen. Mhm.
Das ZDF steht einmal mehr in der Kritik. Das Landgericht Hamburg hat in einem Beschluss festgestellt, Beiträge des Senders, die als Nachrichten präsentiert werden, sind juristisch keine objektiven Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungsäußerungen. Auslöser war ein Streit um einen ZDF-Bericht, in dem andere Medien der Falschmeldung bezichtigt wurden. Das Gericht entschied, der Begriff Falschmeldung sei keine überprüfbare Tatsache, sondern eine wertende Einordnung, die auf der subjektiven Sicht der Redaktion beruhe. Kritiker sehen darin eine Bestätigung, dass das ZDF längst kein neutrales Nachrichtenmedium, sondern ein aus Zwangsgebühren finanziertes Meinungsorgan sei. Parallel dazu wird der Sender auch intern schwer belastet. Der frühere Frontal 21-Redakteur Joe Sperling erhebt den Vorwurf der Zensur. Er sei im Sommer des Vorjahres von Berlin nach Mainz versetzt worden, als Strafe für interne Kritik. Sperling hatte Zweifel an der Echtheit von Ukraine-Kriegsbildern geäußert und eine geforderte Loyalitäts- und Schweigeerklärung verweigert. In Lettland haben mehrere NATO-Staaten, darunter auch Deutschland, ein groß angelegtes Panzermanöver abgehalten. Hier offizielle Aufnahmen des Bündnisses. Laut dem NATO-Pressedienst handelt es sich um eine, Zitat, machtvolle Zurschaustellung der Stärke vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage. Das Manöver fand auf einem Militärgelände nördlich der Hauptstadt Riga statt, also nur wenige hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Medikamente sind inzwischen die häufigste Todesursache weltweit, noch vor Herzerkrankungen und Krebs. Und Psychopharmaka liegen auf Platz 3 der Todesursachen. Das hat der renommierte dänische Medizinforscher Peter C. Götze errechnet. Er spricht wörtlich von einer Drogenpandemie. Viele Menschen sterben, weil sie mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen, die nicht kombiniert werden sollten. Psychopharmaka und Entzündungshemmer können zu tödlichen Herzkrankheiten führen. Laut Götze bereits mit Hunderttausenden Todesopfern. Besonders riskant sind auch Benzodiazepine und Schlafmittel. Sie verdoppeln bzw. vervierfachen sogar das Sterberisiko. Ebenso gefährlich Opioid-Schmerzmittel, die weltweit zu massenhaften Todesfällen geführt haben. Tragisch, so der Forscher, sei dabei vor allem eines. Viele der tödlichen Medikamente werden gar nicht gebraucht. So liege etwa die Wirkung von Psychopharmaka bei Depressionen deutlich unter dem medizinisch relevanten Niveau und Entzündungshemmer würden Entzündungen in Wahrheit gar nicht heilen. Am schlimmsten aber, Psychiater weltweit erkennen die Gefahr nicht und preisen ihre Präparate weiterhin als sicher und wirksam an, was sie bei weitem nicht sind, so Götze. Auch nach über 5 Jahren werden Kritiker der Corona-Maßnahmen mit unverminderter Härte verfolgt. Ein aktuelles Beispiel ist Bernd Beierlein, Deutschlands erster Polizist, der auf einer Demonstration sprach. Nach Jahrzehnten im Polizeidienst will der Freistaat Bayern ihn nun sogar wegen seiner kritischen Haltung entlassen und geht bis vor das Verwaltungsgericht. Warum Beierlein sich auf jeden Fall weiterhin wehren wird, verraten er und sein Anwalt Dirk Jeschke exklusiv im Interview des Tages.
Herr Beierlein, können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was man Ihnen vorwirft?
Ja, es ist insgesamt eben ein schweres Dienstvergehen, das laut der Klage, laut meinem Dienstherrn zur Enthebung aus dem Beamtenverhältnis führen soll. Die möchten mich eben entlassen und das sind mehrere Dienstpflichten, die da in der Klage stehen. Und das ist zum einen die also der Pflichtverstoß gegen die Verfassungstreue, dann das Mäßigungsgebot, das man als Beamter, Polizeibeamter hat, dann das Nichtbefolgen von Weisungen und dann noch die Loyalität und das Vertrauen zum Dienstherrn.
Sie sind seit über 5 Jahren vom Dienst suspendiert. Seit 2 Jahren versucht Ihr Dienstherr, Sie zu kündigen. Warum zieht sich dieses Verfahren derart in die Länge?
Es muss ja allen Beteiligten rechtliches Gehör gewährt werden in so einem Verfahren. Und das bedeutet, da hat der Dienstherr die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Dann müssen wir wieder die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen. Und das ist so ein Wechselspiel, wo die Meinungen auszutauschen sind. Sonst ist das Verfahren von vornherein infiziert und die Klagepartei läuft Gefahr, dass sie mit ihrer Klage hinten runterfällt, wenn sie da einen Fehler macht. Und dann kam natürlich noch dazu, wir müssen uns natürlich beim Gericht einreihen. Wenn wir dran sind, sind wir dran. Die arbeiten deswegen nicht schneller und nicht langsamer.
Haben Sie Ihrer Wahrnehmung nach ein faires Verfahren zu erwarten?
Also, das ist schwierig jetzt zu sagen. Also, es war heute teilweise schon recht anstrengender Verhandlungsverlauf. Anträge wurden abgewiesen. Und trotzdem, wenn man jetzt das, ich sag's nochmal, das wirklich überragende Schlussplädoyer von der Anwältin, neben dem Herrn Jeschke habe ich ja noch eine Anwältin, die Frau Mühle-Stein, konsultiert. Und die hat wirklich ein überragendes Schlussplädoyer gehalten. Was die Kammer, dem Vorsitzenden, die zwei Beisitzer doch zum Nachdenken gebracht hat. Und ich bin da positiv gestimmt. Also ich halte es tatsächlich für offen, was jetzt da geschieht.
Ich denke, man muss auch vorsichtig sein mit dem Begriff des fairen Verfahrens. Das ist durchaus gewährleistet gewesen. Und der Vorsitzende hat sehr sachlich durch die Verhandlung geführt und hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Standpunkte darzulegen. Und die rechtliche Beurteilung, das ist eine andere Frage. Nicht immer, wenn man verliert, ist es ein schlechtes rechtliches Verfahren. Und wir haben ja letztlich auch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen und Rechtsmittel anzustrengen, wenn uns das Ergebnis hier nicht genehm ist. Und das werden wir sicherlich auch tun, wenn das so ist.
Muss man auch noch sagen dazu, zur Fairness. Also wir waren ja heute erst in einem kleineren Saal. Ja, und nachdem das öffentliche Interesse ja so hoch war, hat der Richter ja sich dann auch bereit erklärt, in den größeren Saal zu ziehen, nachdem der frei war. Und das muss man ja schon anerkennen. Stückweise war es schon an der Vehemenz von die Zuhörer gelegen, weil die wollten einfach unbedingt mit dabei sein. Und das war einfach auch großartig, so eine Rückendeckung heute zu verspüren, die ganze Zeit über Stunden hinweg. Das ist, das hat mich schon wieder insgesamt einfach bestärkt und mir gut getan, wenn man so viele Leute hinter sich hat, die auch hinter einem stehen und das unterstützt das Ganze.
Sie gelten als Deutschlands erster Covid-kritischer Polizist. Soll mit dem Verfahren gegen Sie auch bewusst Druck auf andere kritische Beamte ausgeübt werden?
Ja, ist auch wieder schwierig zu sagen. Es kann durchaus sein, ja, weil wenn man insgesamt betrachtet, wie viele es mir gleich getan haben, dann waren ja das kaum welche. Und ansonsten, würde ich da jetzt, ich glaube im Zuge des, dass das ein schwebendes Verfahren ist, kann man sich schwierig drüber äußern. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie noch was beeinflussen, negativ oder positiv. Und ich glaube, wir haben halt wirklich einen anstrengenden Tag hinter uns und da muss irgendwann mal gut sein. Weil man muss sich wirklich jedes Wort überlegen und das finde ich auch richtig, was man als Beamter, Staatsdiener, Polizist sagt. Und deswegen ist, glaube ich, soweit in Ordnung, was wir jetzt so von uns gegeben haben.
Ja, ich glaube, es ist Machiavelli, der sagt, diszipliniere einen und lenke Tausende. Und das ist aus meinem Verständnis heraus sicherlich schon so. Ist ja natürlich auch ein legitimes Ansinnen des Staates, dass er seine Staatsdiener, sagen wir, staatstreu hält. Aber das darf natürlich nicht auf Kosten der Gerechtigkeit und des einzelnen Beamten gehen. Und man kann vielleicht auch einen gewissen Schluss daraus ableiten, dass die Innenministerin, die Frau Faeser, unsere vorherige Innenministerin, die Beweislast umgekehrt hat und dass der Beamte jetzt per Dekret quasi aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden kann. und sich dann wieder reinklagen muss. Das ist eine wesentlich schwächere Rechtsposition, als sie beim Herrn Bayerlein noch der Fall ist. Da muss der Beamte aus dem Beamtenverhältnis rausgeklagt werden durch den Dienst dann. Und da würde ich schon sagen, dass das alles eine Entwicklung ist, die in diese Richtung geht, die Leute ein Stück weit zu disziplinieren, ja.
Haben Sie für Ihre Position eigentlich auch Unterstützung aus der Polizei erfahren?
Ich möchte jetzt nichts dazu sagen, bitte. Das bringt nichts, weil das ist eine Frage, wo ich so empfinde, dass das bloß wieder spaltet. Ja, das, was soll ich jetzt da für Antwort drauf geben? Wenn ich sage wenig, wenn ich sage viel oder ich bin enttäuscht oder ich bin positiv gestimmt, ich würde in jede Richtung immer irgendwo spalten.
Vielleicht eine Anekdote von jemandem, der unterstützt hat oder ein Beispiel. Jemand, der gesagt hat, das ist gut oder er macht
etwas, was sie gefreut hat, vielleicht eine Geste.
Schon alleine, es waren heute hier im Saal, waren etliche, wirklich etliche Kollegen, auch Aktive, viele Pensionisten, viele Aktive und zu denen ich natürlich auch Kontakt habe und ja, das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass die das erstens mal interessiert, wie das vonstatten gegangen ist heute und natürlich aus Sympathie zu mir.
Angenommen, das Verfahren geht negativ für Sie aus. Welche Möglichkeiten hätten Sie, um sich weiter zur Wehr zu setzen?
Das macht vielleicht der Herr.
Ja gut, da gibt es ja den Instanzenzug, der geht über die Berufung zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, gegebenenfalls dann über die Revision zum OVG. Und wenn alle Stricke reißen, wird, also Bundesverwaltungsgericht, und wenn alle Stricke reißen, wird uns möglicherweise auch das Bundesverfassungsgericht noch sehen, weil häufig ist es schon so, dass Entscheidungen in der Vergangenheit erst am Verfassungsgericht getroffen worden sind, wo die Instanzgerichte vorher alle gesagt haben, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Und das Bundesverfassungsgericht dann doch gesagt hat, nein, das ist das Recht des Bürgers zu demonstrieren oder einen Sitzstreik zu machen oder wie auch immer, Brockdorf-Entscheidungen, das muss man sehen.
In Ihrer Laufbahn haben Sie es bis zum Polizeihauptkommissar geschafft und hätten wahrscheinlich weiter aufsteigen können. Hat es sich gelohnt, für den Widerstand Ihre Karriere aufs Spiel zu setzen?
Also das Lohnen, ich finde es einen falschen Ausdruck. Ich sage, ich bin ein Demokrat, ich setze mich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein und das werde ich Zeit meines Lebens machen. Ja? Vielleicht nicht mehr mit jedem Wort, so wie ich es in den letzten Jahren dann gemacht habe. Vielleicht würde ich einige Wörter vielleicht anders formulieren, aber im Großen und Ganzen werde ich mich immer dafür einsetzen, für unseren Staat, für unser Grundgesetz, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das wird so bleiben.
Wie wird es nach dem Prozess für Sie persönlich weitergehen?
Ja gut, es ging ja jetzt die letzten Jahre auch schon weiter. Man hat ja doch mit Einschränkungen auch zu kämpfen. Ja, mit Bezüge, Gehaltskürzung unter anderem. Und da habe ich mich ja schon mich damit beschäftigen müssen, dass ich da die Bezüge, die Einkommenslücke irgendwie kompensiere. Und das habe ich gemacht. Ich bin halt therapeutisch unterwegs und habe da Ausbildung gemacht. Und mache ich aktuell das im Endeffekt einen Nebenjob, der von meinem Dienst dann auch genehmigt ist.
Wie ist der heutige Prozesstag ausgegangen?
Ja, ich denke, man kann zusammenfassend sagen, wir haben uns ernst genommen gefühlt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, unseren Standpunkt deutlich zu machen. Und ich glaube, die Frau Kollegin Mühle-Stein, die hat auch wirklich ein sehr eindringliches Schlusswort, Plädoyer noch gehalten. Und jetzt ist die Kammer am Zug und die werden sich zusammensetzen. Und es sind ja zwei Laienrichter und ein Berufsrichter. Und die werden dann entscheiden, wie es mit dem Herrn Beierlein weitergeht.
Auch wer wegen schwerster Gewalttaten im Gefängnis sitzt, darf in Deutschland offenbar weiter als Künstler glänzen. So auch Hanna Schiller, Mitglied oder besser Mitgliederin der berüchtigten Hammerbande. Sie wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Doch ab diesem Freitag wird Schiller im Bonner Atelier Flo ihre Werke ausstellen. Offiziell lautet das Motto: Kunst als Ausdruck innerer Freiheit. Doch bei vielen Bürgern sorgt die Schau eher für Kopfschütteln. Selbst das Bonner Kulturamt will mit der Veranstaltung nichts zu tun haben. Gegenüber auf 1 erklärte die Behörde, die Ausstellung nicht zu unterstützen oder zu besuchen. Und auch die Künstlerin selbst wird, aus naheliegenden Gründen, nicht anwesend sein. Bleibt also fraglich, wer überhaupt kommen wird. Ein Kunstabend der besonderen Art zwischen Atelierromantik und Haftanstalt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.